Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.
Daniela, heute habe ich mal ein paar Fragen an dich, weil du kennst dich ja mit, also ein bisschen was weiß ich mittlerweile auch über andere Verlagshäuser, aber du kennst dich natürlich durch deine Arbeit ziemlich gut aus. Und wir haben irgendwann entschieden, dass wir Menschen, die ein Exposé einreichen, dass wir denen, und wir schaffen es gerade nicht ganz, weil so viel los ist, dass wir manchmal nicht 14 Tage brauchen, sondern wir brauchen 3 Wochen oder 4 Wochen. Und es ist für uns das Selbstverständnis, dass wir Menschen, die das Vertrauen haben, ihre Gedanken bei uns einzureichen, dass wir denen eine Antwort geben. Diese Antwort kann sein, nein, das ist nichts für uns. Vielleicht auch mit einer Idee, wo man hingehen kann. Die Antwort ist bei uns aber oft, ja, das machen wir, oder B, das machen wir, wenn. Wie ist denn das generell in der Branche? Du hast ja schon das ein oder andere eingereicht. Ich befürchte, das, was ich so gehört habe, dass manche gesagt haben, sie haben irgendwie 20 Mal was eingereicht und haben nie was gehört. Und dann sind sie immer irritiert, wenn von uns eine E-Mail kommt.
Genau so sieht es aus. Es ist für jemanden, der keine direkten Kontakte hat, leider, und das höre ich auch immer wieder, und so ging es mir am Anfang auch, ich war ja auch mal einfach nur Autorin und wollte einfach nur mein erstes Buch unterbringen, fast keine Chance. Autoren, die einfach irgendwo ein Exposé einreichen, erleben in der Regel, dass sie entweder gar keine Antwort oder bestenfalls eine Absage ohne Begründung kriegen, nur so nach dem Motto, es passt nicht ins Verlagsprogramm. Das ist wenig wertschätzend. Vor allen Dingen, wenn du bei mehreren Verlagen einreichst und ja, vielleicht sogar die erste Zusage hinterher doch hast von irgendeinem Verlag oder irgendwann dich entscheiden musst, weil du dein Buch dringend brauchst, irgendwann gehe ich doch ins Self-Publishing, ja, nein. Ja, wie lange wartest du auf die Antwort eines Verlags? Ich habe ein bisschen als Literaturagentin ein bisschen Sonderstellung, weil ich direkte Ansprechpartner habe und ich weiß, dass meine Exposés angeschaut werden. Und bei dem einen oder anderen Verlag ist es tatsächlich auch wie bei euch, dass es manchmal heißt es einfach, nee, passt nicht oder wir haben da schon 3 Bücher von oder auch wenn die komplett anders sind, wollen wir nicht. Aber ich erlebe es auch, dass durchaus dann eine Antwort kommt, wir können uns das vorstellen, wenn wir in diese oder in jene Richtung gehen. Ist aber eher die Seltenheit. Also als Literaturagentin habe ich zumindest den Vorteil, dass meine Exposés angeschaut werden, aber ich reiche niemals Exposés einfach nur so durch, sondern ich achte extremst auf die Qualität. Und es gibt eine komplette Positionierung bei mir, auch wenn jemand sagt, ich habe das schon alles, weil mein Ruf hängt dran. Und wenn ich ein paar Mal irgendwo Absagen kassiere, weil die Qualität nicht stimmt oder ich mir nicht genug Gedanken zusammen mit dem Autor gemacht habe, dann bin ich auch ganz schnell weg vom Fenster. Trotzdem gibt es auch bei mir die Verlage, ich möchte jetzt keine namentlich nennen, die manchmal erst 3 Monate später antworten und meistens haben meine Autoren dann schon längst einen Verlagsvertrag unterschrieben. Es gibt einen auch wirklich namhaften Verlag. Da habe ich das jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Mal schon das Spielchen gehabt, weil das war einer der Verlage, die Autoren gerne wollten. Aber irgendwann ist dann der Punkt, wenn du vielleicht 1, 2 oder 3 Zusagen von Verlagen hast, so Butter bei die Fische, die Verlage warten auf Antwort. Welchen Verlag nehmen wir dann jetzt? Und
also das ist tatsächlich auch unser Erleben. Deswegen haben wir, also zum einen, es geht um die Wertschätzung. Also natürlich passiert dir auch immer vielleicht mal ein Fehler, dass du vielleicht irgendwas übersiehst oder das sind Menschen, die hier arbeiten. Und das ist auch gut so und das soll auch so bleiben. Aber wir haben also A, diese Wertschätzung. Und dann ist tatsächlich, bin ich dann auch so ein bisschen, wo ich sage, ich habe jetzt hier einen tollen Text, ich habe eine tolle Idee. Und ich möchte das gerne machen. Und dann haben wir halt auch gelernt, wenn wir dann halt auch schnell sagen, ja, wir können uns das vorstellen, sind wir halt auch vor den anderen.
Ja, definitiv. Und weswegen ich wirklich viele Autoren bei euch unterbringe, ist, dass ihr eben euch um die Autoren kümmert, dass das, was ich bei euch erlebe, nicht typisch Verlag ist, wie ich es oft kenne. Es gibt bei euch individuelle Cover. Man kann mit euch über den Titel streiten, sage ich jetzt mal.
Cover mit uns, genau.
Man kann sehr gut mit euch streiten. Es wird nicht einfach irgendwo übergestülpt. Andere Verlage haben halt ihre Formate und es muss einfach in diese passenden Formate hinein. Und irgendwie muss das Buch so vergewaltigt werden, dass es in dieses Format reinpasst, auch wenn es vielleicht gar nicht da reinpasst. Da muss man eben das Buchprojekt so gestalten, dass es wiederum da reinpasst. Aber viele Verlage diskutieren nicht über Titel, sie diskutieren nicht über Cover, das wird eben übergestülpt. Und ihr bietet eben auch, und das erlebe ich auch nicht so bei anderen Verlagen, die Möglichkeiten eben mit Podcasts, mit eventuellen Radiointerviews. Ihr macht viel auf Social Media. Und es gibt Verlage, die machen das vereinzelt auch. Es ist nicht so, dass ihr die Einzigen seid, die jetzt sowas machen, aber nicht so in der Massivität, wie ihr es tatsächlich für eure Autoren tut. Und oft erlebe ich, dass Autoren eben bei den Verlagen nur eine Nummer sind. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Buch nach 3, 4, 5 Jahren sich nicht mehr gut verkauft, dann wird es auch einfach mal aussortiert und dann gibt es so einen schönen Remission. Dann geht es in die Remission, dann werden die Sachen vernichtet oder es wird halt einfach die Auflage verkauft und nicht neu erstellt. Und das habe ich bei euch noch nicht erlebt.
Das ist etwas, das hatten wir jetzt noch nicht so häufig, aber wenn tatsächlich von den Großhändlern eine Rücksendung angemeldet wird, da steht dann wirklich drin und ich sage, ich lasse mir alle Bücher zurückschicken, egal wie sie aussehen, weil da steht drin, wir vernichten sie und senden ihnen ein Zertifikat, dass sie vernichtet worden sind. Weil sie halt denken, wir wollen sie nicht zurück. Doch, ich möchte jedes Buch und an dieser Stelle auch noch, ja, nicht. Also wir haben gerade mit einem Thema wirklich, das sah gut aus und jetzt, wo wir im Markt sind, merken wir, erste, zweite, dritte Strategie funktioniert nicht. Das heißt, wir suchen weitere. Aber was ist es für ein Problem, dieses Buch dauerhaft im Katalog, auf den Messen hinten mitzunehmen? Ich verstehe das nicht. Und manchmal braucht es vielleicht auch 2, 3 Jahre, bis wir an der Stelle sind, dass das an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit ist. Und da gibt es zum Glück aber auch viele in der Branche, die wirklich tolle Kataloge haben, wo halt wirklich auch von großen Verlagen, wo dann wirklich die 1000 Titel immer hinten drin sind. Ja. Und ich finde, das gehört sich auch.
Ja, finde ich auch. Das ist eine Art der Wertschätzung, weil es ist letztendlich Herzblut des Autors reingeflossen, es ist das Wissen des Autors reingeflossen und das ist schon ein doofes Gefühl, wenn du dann so ein Schreiben kriegst, ja, sie haben jetzt die Chance, die letzten 25 Exemplare zu kaufen und danach wird es nur noch online geführt. Hilf!
Nee, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht gut und also wir bemühen uns und wir haben das auch. Ich habe gerade die Titel gepflegt im VLB. Unsere 124 Titel sind alle lieferbar und das bleibt auch so.
Yeah!
Also das ist der Sinn der Sache und ich glaube, man kann das auch mit einem geschickten Management, also wir versuchen natürlich immer so eine ideale Auflagemenge zu drucken und wenn das Potenzial, sage ich mal, im Markt halt für diese Idee vielleicht nur 3000 Exemplare ist, dann wollen wir halt auch nicht mehr haben.
Ja, es macht ja auch gar keinen Sinn und nachdrucken kann man immer noch.
Genau, das heißt einfach mal dann zu sagen, jetzt kommen wir da an einen niedrigen Bestand und dann ist es auch wirtschaftlich durchaus tragfähig, mal 500 Exemplare nachzudrucken und da kommt man dann wieder, wenn es sich immer so ein bisschen verkauft, da kommt man wieder 1, 2 Jahre weiter.
Ja, und wie schön ist es für einen Autor, wenn er sagen kann, hey, meine erste Auflage ist ausverkauft, jetzt ist die Auflage Nummer 2 dran. Als Marketing-Tool muss ja niemand wissen, dass es dann vielleicht in der zweiten Auflage nur 500 Bücher sind.
Na, ist die zweite Auflage.
Ist die zweite
Auflage. So viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Weißt du übrigens, wo wir da gerade, weißt du was? Ich glaube, ich habe die schnellste Zusage hier im Verlag gemacht für ein Buch.
Na, erzähl.
Es erscheint in Kürze, das heißt Mainz Makaber. Und Autorin kenne ich gut und die hat so einen besonderen Reiseführer, also mit skurrilen Orten hier in der Stadt. Wir sitzen ja in der Nähe von Mainz mit dem Verlag und die Friedhöfe und ich kenne die Sarah halt sehr gut und sie hat mir das morgens irgendwie in der E-Mail angeboten und ich habe sie sofort angerufen. Ich habe gesagt, ich habe noch mit niemandem im Verlag gesprochen, aber du hast schon ein Jahr.
Yeah!
Jetzt erscheint das Buch und ich bin mir ganz sicher, dass es gut wird. Also
wann kommt das raus?
Ich müsste jetzt gucken, ich glaube, es ist nur noch wenige Wochen. Mainz Makaber ist natürlich eine regionale Geschichte, aber ich bin mir ganz sicher, dass und wir gehen demnächst auch mal auf die Friedhöfe und vor die skurrilen Orte und machen so eine kleine Podcast-Serie da draus.
Wenn es in ein paar Wochen kommt. Ich bin ja demnächst bei euch wieder in der Gegend, weil ja die Dr. Greta Kreuzer, deren Buch bei euch erschienen ist, ihre erste Lesung hat und ich bin auch eingeladen und deswegen bin ich da und ich bin sogar 3 Tage da und habe keine weiteren Termine, weil ich nicht erst nach Hause fahre. Ich bin vorher in Leipzig und es wäre total absurd, von Leipzig nach Hinterkiel zu fahren, um dann runter nach Mainz zu fahren. Und deswegen fahren wir direkt an dem Sonntag von Leipzig nach Mainz und ich hätte sogar 3 Tage Zeit, mir diese makaberen Dinge anzuschauen.
Ja, sobald es da ist, kriegst du die erste Ausgabe, die ich hier liegen habe. Mainz makaber, ich find's spannend, weil gerade solche Reiseführer, die so speziell sind und so eine andere Perspektive beleuchten. Und ich muss jetzt gestehen, wir sind nicht die Ersten, denen sie es angeboten hat. Und deswegen hat sie auch, glaube ich, war sie auch froh über das Ja. Diese ganzen klassischen Reiseführer-Verlage, die wollten das Buch alle nicht haben, weil es halt, ja, die hätten glücklich in Mainz, hätten sie jederzeit genommen, ja, aber makaber in Mainz war irgendwie eine Hürde und ich finde das total toll, weil es total auffällig ist. Also knallrot, Farbe von Mainz ist rot und ein Totenkopf drauf, also du siehst, was Sache ist.
Nur was macht dich denn als Endkunde neugieriger? Glücklich in Mainz oder Mainz makaber? Also hättest du mir jetzt gesagt, wir bringen jetzt einen Reiseführer glücklich in Mainz raus, hätte ich gesagt, ja, schön für euch, weil ich bin in Mainz geschäftig und ehrlich gesagt interessiert mich Mainz nicht so sonderlich dolle. Klar gucke ich mir, die Innenstadt ist schön und so weiter, aber ich brauche mir jetzt keinen Reiseführer dazu zu kaufen, weil alles, was ich ansonsten mir
anschaue. Das gibt's drei, vier Mal schon.
Ach so, aber das würde ich mir aus dem Internet holen. Aber Mainz makaber, das macht mich als Endkunden neugierig, wo ich denke, oh cool, ich habe ein bisschen Zeit. Mal schauen, welche coolen Orte ich da finden kann.
Und ich weiß es nicht, das tatsächlich, ich gucke auch, also ich bin jetzt hier kein Friedhofsgänger, aber witzigerweise habe ich das schon immer gemacht, wenn ich irgendwo bin, dass ich mal so einen Blick auf den Friedhof werfe, weil das sagt total viel über Regionen aus. Das ist, manche ist das pompös und groß und bei euch, du bist ja im Norden, das ist eher so ein bisschen spartanischer, eher schlichter und es sagt irgendwie immer auch was über Menschen und Regionen aus.
Ja, voll. Ja, spannend. Finde ich gut.
Ja. Ja, Sarah können wir auch mal einladen. Das ist auch eine ganz spannende Persönlichkeit. Ich glaube, wird auch mal eine ganz große. wenn sie nicht schon eine ganz große ist. Ja, das ist
spannend. Aber genau das zeichnet euch aus, dass ihr eben Themen macht, die andere nicht machen und an die Leute glaubt. Ich denke gerade an eine Autorin von mir, Dr. Christina Böke. Da kannte ich euch noch nicht, als ich für sie einen Verlag gesucht hatte. Und die hat ein unfassbar geniales Thema vom Mindset zum Bodyset. Wir hatten, glaube ich, schon mal ganz am Anfang drüber gesprochen, dass es nicht nur ums Mindset geht, sondern dass du eben deinen Körper mitnimmst und wie kannst du es eben schaffen, in sekundenschnelle Emotionen zu zeigen, ohne sie fühlen zu müssen. Und da hat sie ganz tolle Techniken. Ich habe bei ihr auch schon einen Workshop gemacht. Und die großen Verlage, wirklich die großen Verlage, haben gesagt, nee, die Frau kennt keiner, das Thema kennt keiner, das lehnen wir ab. Und da habe ich mich nur an den Kopf gefasst und dachte, wie kann das sein? Verlage sind doch eigentlich immer auf der Suche nach potenziellen neuen, tollen Themen. Und wir haben hinterher einen Verlag gefunden, es ist ein Business Village Verlag erschienen, das darf ich an dieser Stelle auch sagen. Und ich hatte noch eine andere Verlagszusage. Die haben sich hinterher, das andere war auch ein kleinerer Verlag, die haben sich hinterher mit den Konditionen überschlagen, weil beide wollten dieses Buch haben. Genau mit der gegenteiligen Argumentation. Das ist ein neues Thema, das kennt niemand. Frisches Gesicht, neues Thema, das ist genial. Das wollen wir unbedingt verlegen.
So, jetzt kann ich natürlich Insight eines Verlages. Wir führen gerade eine ganze Reihe von Gesprächen mit ganz hochkarätigen Namen. Natürlich ist das interessant, weil du hast sofort eine Sichtbarkeit, die Bühne wieder. Also das heißt, wenn ich einen prominenten Autor habe, dann ist es natürlich einfacher, Plätze in der Presse zu bekommen, in der Öffentlichkeit. Es ist nur ein Ding und wir haben auch schon erlebt, wir haben ja zum Glück ein paar Namen, die durchaus schon eine Prominenz haben. Das ist aber auch kein Garant für Verkäufe. Das muss man einfach auch ganz ehrlich sagen. Aber natürlich verstehe ich die Argumentation. Nur da sehe ich dann auch einen Verlag doch ein bisschen größer aufgestellt, weil ich möchte ja nicht nur, ich möchte ja Themen auch für die Zukunft setzen. Und das bedeutet, ich muss auch Dinge finden und ausfindig machen, die jetzt noch nicht da sind. Also das heißt so ein bisschen die Trüffel suchen.
Ja, genau. Und ich denke, die ausgewogene Mischung macht's. Also natürlich ist ein toller Name Gold wert. Und es gibt auch Verlage, die mir ganz klar sagen, Frau Landgraf, unter 30.000 Followern, unter 50.000 Followern auf Social Media brauchen Sie mir keine Autoren einreichen. Habe ich auch schon gehört. Und
der Zusammenhang hat einen Grund. Das gebe ich offen zu. Der Zusammenhang hat einen Grund. Aber wenn die Schwäche da ist, auch da bin ich ein großer Freund, wenn wir sie früh identifizieren, lasst uns an dieser Schwäche rechtzeitig arbeiten.
Ja, definitiv. Und das ist genau das, wo ich sage, schade, dass es pauschal abgelehnt wird. Denn es sollte ja auch vielleicht eine Durchschnittskalkulation von Seiten eines Verlags sein. Hier sind die, wo wir uns gar nicht viel kümmern müssen, weil die haben so eine große Community oder die haben so einen Bekanntheitsgrad, da wird sich das Buch von alleine verkaufen. Wenn ich als Verlagsinhaberin wäre, hätte ich die auch sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite, was ist, wenn genau diese Trüffel gefunden wird, wie beispielsweise die J.K. Rowling. Wenn die Gerüchte stimmen, die ich kenne von der Geschichte, dass keiner das Buch haben wollte.
Ich habe das Interview mit ihr gesehen, ja. Also sie hat ganz, ganz schlimme Sachen gehört. Wie Sätze wie, naja, sie, selbst von dem Verlag, der es angenommen hat, der hat gesagt, naja, sie wissen aber schon, dass sie mit Kinderbüchern kein Geld verdienen.
Ja, super. Oder hier die Dame, ich weiß jetzt nicht, wie die Autorin gerade heißt, das ist mir gerade entfallen, Damen mit Charme. Auch da soll das wohl so gewesen sein, dass kein Verlag über Verdauungsendprodukte schreiben wollte. Das war damals noch kein Thema. Sie ist die erste, glaube ich, gewesen, die das Thema so richtig publik gemacht hat, wie sehr das, was im Darm passiert, damit zusammenhängt, oder sehr die Gesundheit mit dem zusammenhängt, was im Darm passiert. Ist ein Weltbestseller geworden.
Also ein klassisches Buch von einem nicht geplanten Bestseller, genau. Also wo wirklich keiner mit gerechnet hat, der plötzlich in den Listen steht, ja.
Genau, und sowas kann halt passieren. Aber das kann auch nur, das passiert eben dann, wenn ein Verlag auch mal den Mut hat, andere Wege zu gehen.
Naja, und ich sage, die Mischung macht es. Vielleicht brauche ich den Promi, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen in einem Projekt, damit ich in einem anderen Projekt, wo vielleicht das Risiko größer ist, ja, ich die Möglichkeit habe, es einfach zu machen.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.